Inforadio Podcast.
Immer wieder sind sie Thema in den Nachrichten, die Vereinten Nationen. Schon ein kleiner Ausschnitt der Meldungen der letzten Zeit beweist das. Eine scheinbar allgegenwärtige Institution ist die UNO. Dahinter steht die Weltgemeinschaft und der erklärte Wille ihrer Mitglieder, sich für nichts weniger als die Sicherung des Weltfriedens einzusetzen. Aber eine Antwort auf die Frage, ob und wie gut die Vereinten Nationen ihrem breiten Aufgabenspektrum gerecht werden, fällt alles andere als eindeutig aus. Anspruch und Wirklichkeit der Vereinten Nationen, darum geht es in dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit Marc Engelhardt. Er berichtet seit 2011 über die UNO und setzt sich in einem neuen Buch mit der Weltorganisation auseinander. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Engelhardt, die Präambel der UNO-Charta kommt ganz schön pathetisch daher. Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, künftige Geschlechter von der Geißel des Krieges zu bewahren, heißt es da. Was ist von dieser Entschlossenheit heute noch zu spüren?
Tja, also Sie sagen pathetisch, das stimmt aus heutiger Sicht und ich glaube, das ist Teil des Problems. Das Interessante ist ja, dass als diese Präambel damals geschrieben wurde, das glaube ich ganz anders als pathetisch verstanden wurde, sondern tatsächlich der Ausdruck dieser Erkenntnis war, dass nach diesen zwei schrecklichen Kriegen jetzt etwas sich grundlegend ändern muss und dass eben Nationalismus die schlimmsten Unglücke und Kriege ausgelöst hat, die die Welt bis dahin kannte. Und jetzt mit der neuen Weltgemeinschaft, mit den Vereinten Nationen, die Welt gemeinsam stehen musste. Und ich glaube, dass davon heute schon noch viel übrig geblieben ist. Ich glaube aber auch, dass die Gefahr eben genau darin besteht, dass diese Überzeugung, dass es eben nur zusammengeht, langsam verschwindet, dass sich der Nationalismus wieder durchsetzt. Und das sehen wir aller Orten. Wir haben mehr als 65 Millionen Flüchtlinge im Moment. Wir haben Krisen und Kriege überall auf der Welt. Wir haben mehr als 800 Millionen Menschen, die auskommen müssen mit weniger als $2 am Tag. Das kann man jetzt endlos fortsetzen. Also die Probleme sind eigentlich so riesig wie nie. Und gleichzeitig sehen wir aber Populismus. Wir sehen einen Aufstieg des Nationalen. Grenzen werden geschlossen. Solidarität verschwindet. Das ist eine sehr große Gefahr. Und genau deshalb spreche ich auch davon, dass die Weltgemeinschaft an einem Abgrund steht. Sie ist noch nicht im Abgrund, aber eben am Abgrund. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man die Vereinten Nationen eben genau in diesem Geist der Präambel rettet, dass man sie auch reformiert. Nur dann hat die Welt wirklich eine Chance.
Aus Ihnen spricht große Begeisterung für die UNO, trotz ihrer Fehler, die schon anklingen. Was betrachten Sie denn als die größten Errungenschaften dieser Organisation, die in diesem Jahr ja 73 Jahre alt wird?
Also die größte Errungenschaft ist meines Erachtens, dass wir 73 Jahre lang keinen Krieg hatten in dem Ausmaß, in dem der Zweite Weltkrieg gewütet hat. Ja, wir haben Kriege. Ich glaube auch, dass man zu Recht sagen kann, der Syrienkrieg, der jetzt ja auch im 8. Jahr tobt, ist ein Krieg, der Ausmaße eines Weltkrieges für diese Region schon angenommen hat. Es sind sehr, sehr viele Länder darin verwickelt. Und trotzdem glaube ich, die Tatsache, dass wir eben keinen Atomkrieg erlebt haben, irgendwann mal in den 60ern und 70ern. Die Tatsache, dass wir insgesamt hier im Mitteleuropa vor allem ja wirklich in Frieden und Wohlstand leben können. Und die Tatsache auch, dass Menschenrechte inzwischen doch etwas sind, was selbstverständlich ist, das verdanken wir den Vereinten Nationen. Und ich muss das gleich einschränken, selbstverständlich auf dem Papier. Das heißt eben auch, dass sich die, die jetzt immer häufiger gegen Menschenrechte verstoßen, rechtfertigen müssen. Und die wissen das auch. Die haben große Angst davor, dass sie das nicht können. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir ohne die Vereinten Nationen nicht hätten.
Man könnte vielleicht auch sagen, dass die Tragik der UNO in der Umsetzung ihrer Ziele liegt?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Tragik, weil wir auf der einen Seite sehen, wir brauchen die UNO so sehr wie nie zuvor und auf der anderen Seite wird sie ihren Aufgaben so wenig gerecht, dass man sich wirklich fragen muss, ist die UNO eigentlich gescheitert? Und ich glaube, diese Frage ist insofern falsch gestellt, als dass wir gar nichts anderes haben. Wir haben eben nur die Vereinten Nationen und natürlich müssen sie reformiert werden, müssen sich viele Dinge ändern, damit sie besser funktionieren und ihre Ziele erfüllen können. Aber tatsächlich etwas Neues aufzubauen, etwas anderes aufzubauen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die Vereinten Nationen haben es eben geschafft, doch alle Völker dieser Welt zusammenzuholen. Wenn ich die UNO-Vollversammlung besuche, wie im Herbst letzten Jahres, dann sehe ich da Menschen von allen Kontinenten, die ganz unterschiedliche Sichtweisen haben auf die Probleme und die bereit sind, miteinander zu reden und nach Lösungen zu suchen, grundsätzlich jedenfalls dazu bereit sind. Und das ist einfach das Kapital, mit dem man arbeiten muss. Und vielleicht wird es dann ja eines Tages was mit der Umsetzung der Charta und ihrer Präambel.
Wenn Sie jetzt von der Generalversammlung sprechen, Sie berichten in Ihrem Buch sehr anschaulich vom UNO-Hauptquartier in New York, auch von der Generalversammlung. Was beeindruckt Sie daran so sehr?
Also im September vergangenen Jahres war ich nicht zum ersten Mal bei der Vollversammlung und alleine, wenn man in diesen Saal reinkommt, der hat etwas Tempelartiges, was Sakrales. Das ist ein Bau, für die, die den nicht kennen, wo das Rednerpult vor einer riesigen goldenen Wand steht, die nach oben zu verschwinden scheint. Dann gibt es da große Bildschirme rechts und links und unten dann das Auditorium rund. Und also man fühlt sich wirklich wie in einer Basilika oder vielleicht auch wie in einer Moschee oder in einem Tempel. Und man hat den Eindruck, wer da redet, der spricht wirklich mit der Welt. Und das finde ich etwas unglaublich Bewegendes. Ich habe da Papst Franziskus erlebt vor 2,5 Jahren. Ich bin gar kein religiöser Mensch. Aber als er gesagt hat, wir müssen uns den Menschen zuwenden, wir können diese Not nicht akzeptieren, sie müssen etwas tun als Staatenlenker, da hatte man wirklich den Eindruck, es war, also alle haben zugehört, unglaublich bewegend. Und dann im vergangenen Herbst hat Donald Trump geredet, genau an dieser Stelle. Und da hat man, oder habe ich, das Gegenteil empfunden. Da stand Trump halt und hat unter anderem den Koreanern damit gedroht, ihr Land auszulöschen, den Nordkoreanern, wenn sich ihr Staatschef nicht bewegen würde und die Atomtests einstellt. Und sowas hatte es vorher noch nicht gegeben tatsächlich. Es hat die UNO-Vollversammlung viel erlebt, aber diese Drohung, ein ganzes Land auszulöschen zur Not, wenn es denn nicht anders geht, das war wirklich, also um jetzt in diesem sakralen Bild zu bleiben, eine Entweihung und hat auch sehr viel mit der Vollversammlung gemacht. Es gab danach sehr viele Populisten, die sich auch getraut haben, Dinge zu sagen, die vorher nicht möglich gewesen wären. Und da sieht man eben, diese Vollversammlung ist ein Abbild auch tatsächlich der Welt. Sie ist ein Seismograph, sie zeigt, wo Notstände sind, wo man etwas ändern muss. Und ich glaube, an dem Tag hat man eben auch gesehen, der Populismus ist eine reale Gefahr für die Welt und für die Vereinten Nationen. Und gegen den muss etwas unternommen werden. Und es gab auch genug Redner, die das sehr deutlich gesagt haben.
Eine Zeitenwende, so mutet das an, wenn Sie das so berichten. Aber nun muss man auch sagen, andere, also Putin, Erdogan und viele andere, waren schon vor dem Amerikaner an der Macht. Also setzt Trump nicht fort, was andere angezettelt haben und was schon längst im Schwange war?
Also es stimmt, Putin und Erdogan und alle anderen, die auch einen autokratischen Regierungsstil pflegen, die waren schon vorher an der Macht. Umso wichtiger ist es ja, dass die Vereinigten Staaten und der Westen, also dieses Konstrukt, was ja die USA selbst mitgegründet haben, deutlich dagegen hält und eben sagt, so geht es nicht, Grenzen setzt und auch das vertritt, was eben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht oder aber in der UN-Charta. Und ich glaube, das ist der Zeitenwendemoment tatsächlich, dass dieses Gegengewicht, was es in manchen Teilen wenigstens noch gab, dass das jetzt aufgegeben worden ist. Und das ist ganz deutlich geworden in der Rede Trumps. Dieses Bild vom Westen, das ist mit der Präsidentschaft Trump erstmal vorbei. Und das macht es vielen Nationen Europas und auch Deutschland beispielsweise sehr schwierig, noch gegenzuhalten, gegen die Putins, gegen die Orbans, gegen die Erdogans dieser Welt. Es fehlt jetzt sozusagen die Macht der USA. Ich habe das einen amerikanischen Politologen, der sich viel mit der UNO beschäftigt, gefragt, ist es denn tatsächlich so, dass die USA so wichtig sind? Weil wenn wir zurückdenken, Irakkrieg und so weiter, die USA haben sich ja auch nicht immer vorbildlich verhalten, ganz im Gegenteil. Aber der sagt eben schon, und ich glaube, das stimmt, es ist nicht so, dass die USA alles bestimmen können bei der UNO, aber ohne die USA läuft halt vieles nicht innerhalb der Weltgemeinschaft. Und genau das sehen wir im Moment in Genf, wir sehen das in New York, dass viel einfach stockt, dass der Sicherheitsrat Dinge gar nicht erst beschließt, dass im Menschenrechtsrat Debatten nicht geführt werden, die geführt werden müssten. Also die USA sind ein entscheidender Faktor. Und die Tatsache, dass Donald Trump sich so deutlich verabschiedet hat von den bisherigen Werten, die ermöglicht es eben Populisten andernorts auch noch stärker aufzutreten und selbstbewusster als bisher.
Unbestritten, Trump hat Tabus gebrochen und er wendet sich auch von der liberalen Weltordnung ab. Aber Sie haben den Irakkrieg 2003, Sie haben darauf angespielt. Damals hatte man auch schon öfter gehört, nun sei eine Zeitenwende von Bush Sohn eingeleitet worden. Die war dann, wenn ich Sie recht verstehe, doch nicht so gravierend.
Ich glaube, der große Unterschied ist, ich beschreibe das im Buch auch relativ genau, wie da hinter den Kulissen gefälscht und gemauschelt wurde. Und ich habe mit einem ehemaligen britischen Diplomaten lange gesprochen, der damals mit dabei war, als diese angeblichen Massenvernichtungswaffen angeprangert wurden im Irak, die es dann ja gar nicht gab, was man offenbar, wenn man ihm das glauben darf, auch wusste. Da wurde gemauschelt und gefälscht. Aber was Bush nicht getan hat, er hat die Institution der UNO als solche nicht in Frage gestellt. Es ging halt darum, genau mit diesen Tricks die Weltgemeinschaft zu überzeugen. Und das hieß in letzter Konsequenz auch, dass die UNO Einfluss und Macht behalten hat, um diesen Krieg dann später wieder zu beenden. Und auf der anderen Seite sehen wir heute aber Trump, der ganz klar sagt, die UNO, das seid ihr, die USA, das sind wir. Und wir machen alleine, was wir wollen. Und dieser Abschied von der UNO ist, glaube ich, die größte Gefahr. Es ist bis jetzt noch keine Nation aus der UNO an sich ausgetreten. Und man kann nur hoffen, dass die USA auch mit diesem Gedanken nicht spielt. Aber wir sehen das in einzelnen UNO-Organisationen. Schauen wir uns die UNESCO beispielsweise an, die sich um Bildung kümmert, wo die USA ausgetreten sind und was das für Auswirkungen hat. Die Organisation ist in Teilen nicht mehr arbeitsfähig.
Und das liegt am Geld oder es liegt auch an der Manpower?
Ich glaube, es liegt zum einen am Geld. Und da muss man auch nochmal sagen, Trump beschwert sich ja, dass die USA zu viel zahlen. Aber tatsächlich ist es so, es gibt eben nach den Wirtschaftsleistungen der Staaten einen Verteilungsschlüssel, den haben die USA mit beschlossen. Und die USA zahlen heute schon weniger, als sie nach diesem Schlüssel eigentlich müssten. Da hat man eine Sonderregelung gemacht. Tatsächlich ist es so, die USA sind eben wirtschaftlich ein solches Schwergewicht nach wie vor, dass sie mehr zahlen müssen als andere Nationen. Und das ist mit Sicherheit ein Grund. Aber ich glaube, der andere Grund ist tatsächlich auch, es fehlt einfach die Unterstützung der USA in vielen Feldern. Die USA haben viele Experten, wenn wir jetzt bei dem Bildungsbereich bleiben, haben viele Institutionen, die jetzt einfach bei der UNESCO nicht mehr so präsent sind. Und das ist tatsächlich ein Problem, wenn man sich anschaut, wie in Entwicklungsländern die UNESCO jetzt eben, wenn es um Bildungsaufbau geht, einfach nicht mehr so aktiv arbeiten kann wie bisher.
12:22 heute mit Marc Engelhardt. Wir sprechen über Anspruch und Wirklichkeit der Vereinten Nationen. Nun hat Trump auch von Missmanagement und Geldverschwendung in der UNO gesprochen. Damit steht er ja nicht alleine. Und bei Ihnen höre ich, dass Sie die Ideale der Vereinten Nationen und die Idee sehr schätzen. Aber Sie sind auch enttäuscht von der Wirklichkeit der Organisation. Das merkt man Ihrem Buch auch an.
Es ist tatsächlich einfach so, dass es viele, viele Bereiche gibt, in denen ich enttäuscht bin, dass die UNO nicht das umsetzt, was sie eigentlich umsetzen müsste. Ein Beispiel vielleicht, was das plakativ macht auf mehreren Ebenen. Ich bin viel in Afrika unterwegs bis heute, um mir auch anzuschauen, was passiert eigentlich bei den Menschen, wenn die UNO etwas macht. Und in der Zentralafrikanischen Republik, da tobt ein Bürgerkrieg und der war vor einigen Jahren ganz besonders schlimm. Da war es so, dass Menschen aus ihren Dörfern vertrieben wurden. Da haben diverse Milizen gegeneinander gekämpft, Dörfer wurden angezündet, Menschen wurden umgebracht auf dem Dorfplatz. Es gab Massenvergewaltigungen, schreckliche Vorkommnisse. Und Die Menschen haben nach sicheren Orten gesucht. Und einer dieser sicheren Orte war der Flughafen von Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Und als ich da eingeflogen bin, da hatte ich das Gefühl, dass wir minutenlang über so Zeltdörfer geflogen sind. Das ging bis zur Landebahn ran. Und die Leute haben sich da gesammelt, weil die UNO da stationiert war. Beziehungsweise damals waren es noch französische Soldaten. Später kam eine UNO-Mission. Und das Schreckliche, was da passiert ist, ist, dass einige dieser französischen Soldaten wirklich eine Art Kinderhändlerring aufgebaut haben. Also da wurden Soldaten der französischen Armee Mädchen und Jungen, Minderjährige zugeführt für sexuelle Dienstleistungen. Die wurden im Gegenzug mit ein bisschen Kleingeld oder mit Nahrungsmitteln belohnt, in Anführungszeichen. Und das hat eine Mitarbeiterin, zwei Mitarbeiterinnen von UNICEF haben das herausgefunden. Und haben das gemeldet. Und was dann passiert, ist das eigentlich Schockierende, dass nämlich innerhalb des UNO-Systems diese Meldung erst verheimlicht wurde aus Angst vor schlechter Presse. Dann wurde sie weitergeleitet. Dann fühlte sich niemand zuständig. Es gab eine Person, die gehandelt hat zum Schluss im UNO-Menschenrechtskommissariat, die die französische Botschaft informiert hat, die sofort Sonderermittler entsandt hat. Es sah so aus, als würde jetzt tatsächlich die Sache doch zum Schluss noch gut werden. Und was dann passiert ist, ist, dass dieser Mann, der Einzige, der wirklich aktiv wurde, innerhalb der UNO angezeigt worden ist, weil er Geheimnisse weitergegeben habe. Der wurde dann freigestellt vom Dienst, der hat dagegen geklagt. Zum Schluss hat er einen Freispruch erster Klasse bekommen. Und es gab einen vernichtenden Bericht über diese Vorkommnisse. Und daran sieht man, glaube ich, es gibt bei der UNO Menschen, die sich viel trauen, die tolle Sachen machen und die ich wirklich sehr bewundere. Es gibt eben aber auch eine Mentalität, die so aussieht, dass man sich nicht traut, Verantwortung zu übernehmen, dass man sagt, ich bin nicht zuständig, ich leite das mal weiter. Und selbst wenn Mädchen und Jungen vergewaltigt werden von Soldaten in einem kleinen afrikanischen Land und absolut hilflos sind, wird da monatelang irgendwas hin und her geschoben an Verantwortung. Und das, finde ich, ist so etwas sind wirklich tragische Vorkommnisse, gegen die man etwas machen muss.
Was Sie beschreiben, sind Schlamperei, Gleichgültigkeit, vielleicht auch Angst. Wie kann sich denn so etwas ausgerechnet in einer Weltorganisation, die sich ja den Frieden auf der Welt und die Achtung der Menschenrechte vorgenommen hat, wie kann so etwas dort einreißen?
Also ich glaube, dass das nicht unbedingt inhärent ist jetzt wirklich der Vereinten Nationen. Das ist, wie wir das ja auch bei verschiedenen Entwicklungshilfeorganisationen in den letzten Wochen gesehen haben. Es geht hier um Machtausübung und es gibt einfach Menschen, die offensichtlich gewillt sind, ihre Macht derart auszuüben, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist, glaube ich, das eine Problem. Und diese Menschen haben sie halt überall und sie haben im Kontext der UNO aber tatsächlich unglaublich extreme Situationen, wo diese Menschen eingesetzt sind. Und da können sie sehr viel Macht ausüben fürs Gute oder eben auch fürs Schlechte. Das andere ist tatsächlich die Mentalität, nichts falsch machen zu wollen. Das ist schon etwas anderes, wo ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der aktuelle UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt hat, es wird alles rückhaltslos verfolgt. Wir dulden es nicht mehr, dass solche Sachen passieren, dass solche Meldungen liegen bleiben. Ich glaube, sowas kann man nur von oben durchsetzen. Und die UNO hat jetzt einige Versuche gestartet, um beispielsweise Missbrauchsopfern besser zu helfen. Da gibt es noch viel Kritik dran. Aber zumindest ist jetzt dieser Versuch gemacht. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass diese Kritik, die jetzt daran noch besteht, dass die ernst genommen wird, dass man wirklich überlegt, brauchen wir nicht Kontrolleure von außen? Das ist eins der ganz großen Probleme im Moment. Müssen UNO-Mitarbeiter halt wenig befürchten. Zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik der Justiz wären sie da nicht ausgesetzt. Und das ist natürlich nicht einzusehen.
12:22, heute mit Marc Engelhardt. Wir sprechen über die Zukunft der UNO. Im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen ist ohnehin immer wieder der Begriff der Reform zu hören. Da gibt es viele Bereiche. Und ganz oben steht wahrscheinlich das Ungleichgewicht zwischen den 5 Vetomächten und den übrigen Mitgliedern des Sicherheitsrats. Wird sich daran jemals was ändern?
Also ich hoffe sehr, dass sich daran etwas ändern wird, an diesem Ungleichgewicht. Ich glaube, dass das eines der großen Probleme des UNO-Sicherheitsrates ist, dass diese 5 Vetomächte, die ja nur historisch legitimiert sind, sich gegenseitig blockieren. Mein Eindruck ist auch, dass wir jetzt in der Debatte um Syrien gesehen haben, dass viele dieser Vertreter im Sicherheitsrat das aber auch erkennen. Und dass der französische UN-Botschafter beispielsweise gesagt hat, wir verlieren hier gerade unsere Legitimation dadurch, dass wir tagelang darüber reden, ob tödlich Verletzte aus einer belagerten Stadt ausreisen dürfen und ob allernötigste Hilfsmittel da reingebracht werden dürfen. Wie kann man als Sicherheitsrat über sowas tagelang diskutieren? Das kann man natürlich nur, wenn man eigene Kriegsinteressen in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, dass die Bereitschaft, eine Reform des Sicherheitsrats durchzuführen, bei den Sicherheitsratsnationen Großbritannien und Frankreich zumindest im Moment noch relativ groß ist. Es wird aber momentan zumindest an China, Russland und den USA scheitern.
Nun könnte man natürlich auch sagen, man könnte überhaupt in Frage stellen, ob es jemals eine effektive UNO gab. Der Sicherheitsrat war ja auch im Kalten Krieg blockiert.
Ja, aber ich glaube, diese Blockade hat halt in gewisser Hinsicht im Kalten Krieg auch Schlimmes verhindert, dadurch, dass man eine Art Gleichgewicht hatte und dann Dinge einfach nicht passiert sind. Also wenn wir uns anschauen, die Kuba-Krise ist ein gutes Beispiel, dann ist es eben so, dass der Sicherheitsrat da auch, gerade weil es eben nicht eine eindeutige Entscheidung für oder gegen die eine Seite geben konnte, dadurch der Weltfrieden gewahrt wurde. Aber ich will eine Sache sagen, der Sicherheitsrat ist das Gremium, auf das wir alle natürlich ganz besonders schauen und auch aus gutem Grund und auf das Vetorecht. Es gibt aber auch viele Ideen, wie man vielleicht das Vetorecht nicht anfasst und trotzdem ein bisschen was ändert. Erstmal im Sicherheitsrat, wenn man sagen würde, es gibt eben mehr nicht ständige Mitglieder. Im Moment sind es 10 und Deutschland bewirbt sich ja auch wieder für die nächsten 2 Jahre. Wenn die einfach länger bleiben dürften, wenn es eine Kategorie gäbe von nicht ständigen Mitgliedern, die eben vielleicht 5 Jahre, die 10 Jahre bleiben oder die auch dauerhaft bleiben und kein Vetorecht besitzen, dann wäre das zum Beispiel, glauben ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, schon eine Verbesserung, weil ein Land wie Deutschland dann eben nicht für 2 Jahre nur in diesem Gremium säße, kommt rein, muss sich orientieren, kennt die Mechanismen nicht und geht schon wieder raus. Das ist im Moment eines der großen Probleme. Wir müssen ja sehen, im Sicherheitsrat, mal vom Vetorecht abgesehen, hätten die nicht ständigen Mitglieder sogar heute schon eine Mehrheit, sie nutzen sie aber nicht. Woran liegt das? Unter anderem an Unerfahrenheit, an mangelnder Verlässlichkeit. Innerhalb der Institutionen fehlen die Unterstützer. Und ich glaube, daran könnte man beispielsweise etwas ändern.
Liegt es nicht aber auch darauf, dass die Mitglieder letzten Endes doch immer darauf bedacht sind, ihre Souveränitätsrechte zu bewahren?
Ja, das stimmt. Aber man muss auch dagegen halten. Und das finde ich eben wirklich interessant, wenn man sich mal andere Gremien innerhalb der UNO anguckt, was es auch für Bewegungen gibt. Also schauen wir beispielsweise mal in die UNO-Vollversammlung, über die wir ja vorher schon gesprochen haben. Die Vollversammlung ist ein Gremium, in dem jeder Staat eine Stimme hat. Genau deshalb kann sie auch keine völkerrechtlich verbindlichen Beschlüsse fassen. Aber die UNO-Vollversammlung hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie trotzdem gegen den Willen des Sicherheitsrats, gegen den Willen der Vetomächte Entscheidungen treffen kann, die eine große Veränderung herbeiführen können. Gutes Beispiel, die Wahl von Antonio Guterres. Eigentlich war ausgemacht im Sicherheitsrat, dass man im Hinterzimmer entscheidet, dass ein Osteuropäer jetzt der neue Generalsekretär wird. Und dann hat ein Däne, das muss man sich mal vorstellen, also ein Vertreter einer winzigen Nation, hat das ganz geschickt angestellt und irgendwie auch witzig, weil er so unterschätzt wurde, dass es einen Prozess gab, in dem zum Schluss sich alle Kandidaten vorstellen mussten in der UNO-Vollversammlung. Das wurde live übertragen im Internet. Es gab eine Live-Sendung bei Al Jazeera. Und zum Schluss war klar, Antonio Guterres war nicht mehr zu verhindern. Er war einfach der beste Kandidat. Und das ist etwas, das können Sie nicht mehr zurückholen. Da hat jetzt der Sicherheitsrat ein Stück Macht verloren. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man die UNO reformieren kann und nicht einfach nur darüber redet und darauf hofft, dass eines Tages die große Reform kommt. Ich glaube, die wird nicht kommen. Ich denke, es werden die kleinen Dinge sein, mit denen man nach und nach diese UNO jetzt umbaut und sie damit eben auch erneuert.
Apropos Antonio Guterres, wie hat er sich gemacht in diesem etwas mehr als einem Jahr?
Also er hat ja nun wirklich einen wahnsinnig schweren Job im Moment. Ich bin eigentlich beeindruckt von dem, was er losgetreten hat in diesem einen Jahr. Was mich schon beeindruckt, sind auch da die faktischen Änderungen, die er betrieben hat. Er hat beispielsweise es tatsächlich geschafft, dass in allen Leitungspositionen der Vereinten Nationen in New York, die innerhalb des Sekretariats sind, mehr als 50% Frauen sitzen. Das hat es bisher nicht gegeben. Das verändert meines Erachtens etwas. Vor allem, wenn man mit diesen Frauen spricht, dann merkt man auch, das sind eben auch welche, die etwas verändern wollen, die gerade auch dabei sind, andere Dinge umzubauen innerhalb der UNO. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, Guterres ist machtlos, wenn es um so große Themen geht wie den Syrienkrieg. Da kann er nicht mehr machen als appellieren. Ich finde, er macht das sehr deutlich und er wirbt für Unterstützung eben nicht nur bei irgendwelchen Regierenden und Diplomaten, sondern bei den Menschen in der Welt. Und ich glaube, das ist auch genau die Veränderung, die die UNO eigentlich braucht. Sie ist ein Staatenbund qua Definition, aber tatsächlich glaube ich, die UNO muss mehr eine Plattform werden für die Bürger. Es ist wichtig, auch mit den Menschen zu sprechen. Weltgemeinschaft, das sind ja letztlich wir alle. Und wenn man sich anschaut, die große UNO-Nachhaltigkeitsagenda, die vor 2 Jahren beschlossen worden ist, da haben 8 Millionen Menschen im Internet mitdiskutiert, wie diese Agenda aussehen soll. Die ist sehr verbindlich formuliert. Da stehen Sachen drin, die vielen Diplomaten nicht gefallen haben, als sie diese Agenda in die Hand bekommen haben. Die waren ziemlich entsetzt. Ja, also Saudi-Arabien war nicht begeistert, als man sagte, übrigens bis 2030 brauchen Frauen gleiche Rechte. Oder Deutschland war auch nicht so begeistert, als es hieß, bis 2030 sollen die Ungleichheiten in allen Staaten, also innerhalb der Staaten, verringert werden. Da gibt es auch ganz bestimmte Messlatten. Und für Deutschland würde das heißen, dass es einiges tun muss. Und man hat versucht, das noch zu ändern. Da gab es viele Diplomaten von Staaten. Der eine wollte dies ändern, der andere das. Und dann hat sich aber eine Gruppe von Entwicklungsländern durchgesetzt und gesagt, also das bleibt jetzt so, wie es ist. Und herausgekommen ist die fortschrittlichste Agenda, die die UNO jemals hatte. Und ja, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die umgesetzt wird. Dafür braucht es den Druck tatsächlich von allen.
Herr Engelhardt, wenn Sie jetzt von der Agenda 2030 reden, da geht es ja um eine der wichtigen Aufgaben der UNO, die Entwicklungspolitik. Aber auch da hat es über die Jahrzehnte immer wieder Zweifel gegeben.
Ich glaube, das Interessante an der Nachhaltigkeitsagenda ist ja, dass es eben zwar ganz zentral um Entwicklungsfragen geht, aber auch um alle anderen Politikbereiche, um Umwelt, um Naturschutz, um Wirtschaftsentwicklung, auch in Ländern, die wir gar nicht auf dem Zettel haben sonst. Also nicht um Entwicklungsländer, sondern wie gesagt, es geht auch um Deutschland. Auch Deutschland muss regelmäßig einen Bericht vorlegen, zum ersten Mal in diesem Herbst, und zum Beispiel nachweisen, was es denn tut, damit die Ungleichheit in Deutschland abnimmt. Ich glaube, das Interessante an der Agenda finde ich, dass sie eine ganz andere Art von Entwicklungshilfe propagiert. Und ein Beispiel vielleicht, ich war vor einigen Monaten in Norduganda unterwegs, in einem riesigen Flüchtlingssiedlungsgebiet. Da sind mehr als 1 Million Flüchtlinge innerhalb von 1,5 Jahren vom Südsudan nach Norduganda geflohen. Und Uganda hat gesagt, diese Flüchtlinge kriegen jeder ein Stück Land, können sich da etwas aufbauen, kriegen Gerätschaften, kriegen Saatgut, kriegen jetzt für den Anfang auch Nahrungshilfe als Unterstützung, aber müssen dann selbst aktiv werden, sich selbst etwas anbauen, sich etwas aufbauen. Und im Gegenzug verspricht Uganda beispielsweise, dass diese Menschen bleiben dürfen, wenn sie wollen. Wenn der Krieg vorbei ist im Südsudan, dann können sie zurückgehen. Sie können aber auch in Norduganda bleiben. Dieses Land, das gehört nicht dem Staat, das gehört den Menschen, die in Norduganda leben. Und die haben in den Dörfern darüber diskutiert, wollen wir dieses Land weggeben an Flüchtlinge oder nicht. Und da sprechen wir von Dörfern, da leben 200 Uganda und jetzt leben da zusätzlich noch 2000 Südsudanesen. Und warum hat das funktioniert? Weil die UNO gesagt hat, und das ist Teil dieses neuen Programms, wir bauen neue Wasserleitungen, neue Schulen, wir werden die Straßen ausbauen, und zwar nicht nur für die Flüchtlinge, sondern für alle. Und dadurch sehen jetzt auch die Leute, die in Norduganda leben, was ein sehr armer Landstrich in Uganda ist, dass es ihnen jetzt besser geht, weil die Flüchtlinge gekommen sind. Das heißt, man macht nicht mehr einfach nur Katastrophen oder Flüchtlingshilfe und dann geht man wieder weg, sondern man nutzt solche Momente, um gleichzeitig das Land zu entwickeln, es damit auch resilienter zu machen. Und wenn dann irgendwann in der Nachbarschaft vielleicht wieder ein Krieg oder eine Krise ist oder auch in Uganda selber, dann wird das Land vermutlich gar keine Hilfen mehr brauchen in dem Ausmaß wie heute. Also sowas halte ich wirklich für brillant. Und tragisch daran ist dann tatsächlich, um auf die Finanzen zurückzukommen, dass solche Projekte daran zu scheitern drohen, dass sie so erfolgreich sind, weil Leute sagen, naja, das klappt ja ganz wunderbar, da müssen wir ja gar kein Geld mehr geben. Und so ist es eben nicht. Das sind jetzt tatsächlich riesige Aufgaben und das ist das Problem auch dieser Nachhaltigkeitsagenda. Dafür müssen Billionenbeträge mobilisiert werden. Das geht eben auch nur, wenn die Privatwirtschaft mit drin ist. Und wenn man das schafft, dann hätte man aber ganz grundsätzlich an der Struktur von Armut auf der Welt etwas verändert.
Das liegt aber natürlich auch am Umfeld. Ich habe zum Beispiel Erfahrungen in Afghanistan, wo ich die UNO nicht gerade als Helfer auf dem Weg zur Entwicklung gesehen, sondern junge Leute aus dem Westen, manchmal schon direkt nach der Universität oder mit 2 Jahren Berufserfahrung, hochbezahlt, schnell verrufen, weil sie sich ein halbes Jahr einarbeiten mussten, ein halbes Jahr gearbeitet haben, dann wieder wegfahren. Und viel Geldausgaben, das letzten Endes aber keine Früchte getragen hat.
Und da haben Sie vollkommen recht. Das ist ja genau das Problem der Entwicklungspolitik des alten Schlags. Das habe ich in Afrika auch wirklich mehrmals jährlich in allen möglichen Ländern gesehen. Und ich glaube eben, dass man das nur ändern kann, indem man etwas Neues versucht. Und auch da, ich war vor wenigen Wochen im Libanon und in Jordanien und habe mir angeschaut, wie funktioniert es denn da mit den syrischen Flüchtlingen? Das sind ja auch Millionen Menschen. Und da ist es zum Beispiel so, dass im Libanon die UNO inzwischen Kreditkarten ausgibt oder Iris-Scanner installiert hat in manchen Supermärkten, damit Menschen letztlich nur noch an Hilfe Geldbeträge bekommen, die sie dann für Lebensmittel ausgeben können. Aber diese Lebensmittel, die kommen aus der lokalen Wirtschaft. Damit werden die Händler gestärkt, es werden die Bauern gestärkt, es werden alle anderen in diesen Sektoren im Libanon gestärkt. Und auch da ist es so, dass eben arme Libanesen auch in den Genuss der gleichen Hilfe kommen, damit man eben auch sieht, das ist jetzt hier nicht nur die Hilfe für andere, es geht auch darum, dieses Land zu entwickeln. Und da tut sich in der Wirtschaft des Libanon einiges und nebenher stabilisiert man dieses Land, was wirklich wahnsinnig wichtig ist, denn wenn jetzt im Libanon oder in Jordanien auch noch der Krieg losbrechen würde, dann hätten wir tatsächlich ein ganz großes Problem im Nahen Osten.
Also die Entwicklung oder auch die Katastrophenhilfe ist ein großes Feld für die UNO. Ein anderes, das der Allgemeinheit vielleicht eher verborgen bleibt, ist, dass die UNO ja auch das Völkerrecht weiterentwickelt, das humanitäre Völkerrecht. Zum Beispiel um das Konzept der humanitären Intervention oder der Schutzverantwortung, eine Weiterentwicklung. Aber daran entzündet sich auch oft Streit. Sehen Sie denn eigentlich, dass solche Prinzipien, die von Liberalen mal propagiert wurden, im besten Sinne, dass die sich vielleicht doch nochmal durchsetzen könnten?
Ja, ich glaube, dass genau das eine der wichtigsten Aufgaben der UNO ist und bleiben wird. Sie haben das eben gesagt. Ich verteidige vor allem die Ideen, die innerhalb dieses Konstrukts der Vereinten Nationen stecken. Und ich glaube, dass die UNO einen Kompass darstellt zu einer Zeit, wo ja nicht nur relativ komplizierte Konzepte wie die Schutzverantwortung in Frage gestellt werden, sondern auch ganz grundlegende Dinge wie die Menschenwürde, die Pressefreiheit, alles das, was ich auch als Kind der 70er Jahre in Westdeutschland als selbstverständlich immer angenommen habe. Und das merkt man jetzt, wie dünn doch der Firnis ist eben, der das alles zusammenhält. Und ich glaube, wir haben im Moment sehr streitbare Menschen bei den Vereinten Nationen, beispielsweise im Menschenrechtssektor, die ganz deutlich sagen, das sind universelle Menschenrechte, die können wir nicht in Frage stellen und die, egal welches Land und welche Regierung dagegen verstößt, das auch wirklich deutlich anprangern. Ich glaube, das ist so wichtig wie nie zuvor, weil wir ja sehen, dass auch diese gemeinsame Realität, von der wir immer ausgehen konnten, verloren geht. Also Fake News bedeutet ja tatsächlich, dass auf einmal darüber diskutiert wird, ob die Unterdrückung von Minderheiten wirklich stattfindet oder ob das nicht irgendwelche Traditionen sind, in denen diese Minderheit schon immer unterdrückt wurde. Es gibt keine Traditionen, in denen Bevölkerungsteile zu Recht unterdrückt werden, in denen religiöse Gruppen ausgeschlossen werden, in denen man sagen kann, diese oder jene Religion, die gehört nicht zu unserem Staat. Es ist tatsächlich ganz anders. Wir haben Religionsfreiheit, wir haben die Freiheit der Person, wir haben die Meinungsfreiheit und das muss man verteidigen. 70 Jahre wird die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Dezember alt. Und ich glaube, wenn man die vielleicht aus diesem Anlass nochmal liest, dann sieht man einfach, wie absolut aktuell dieses Dokument im Moment ist und wie sehr man das verteidigen muss. Diesen Kompass braucht die Welt im Moment und die UNO bietet ihn. Und das ist auch genau der Grund, warum ich glaube, wir dürfen nicht denken, Gott, die UNO, die hat versagt, wickeln wir sie ab. Im Gegenteil, wir müssen sie jetzt an diesem Moment stärken.
Aber Sie beschreiben doch eine Organisation in der Dauerkrise. Wie stellen Sie sich denn dann die Zukunft der Organisation vor? Es gibt ja viele Szenarien dafür, von der Weltregierung bis zum Durchwursteln.
Also ich bin kein Verfechter der Weltregierung und da bin ich einfach Pragmatiker. Ich glaube nicht, oder auch eines Weltparlaments. Ich glaube tatsächlich im Moment nicht, dass es dafür Mehrheiten gäbe. Ich halte das auch für schwer organisierbar. Aber was ich glaube ist, wenn man die UNO so umbaut, wie wir das bei der Nachhaltigkeitsagenda gesehen haben, wie wir das gesehen haben bei der Wahl des Generalsekretärs, also eine Stärkung des Parlaments, der UNO-Vollversammlung und gleichzeitig eine Einbeziehung der Zivilgesellschaft, dann kann die UNO sich in einem wirklich guten Wege verändern. Und vielleicht ein Beispiel: Im Herbst vergangenen Jahres wurde bei der UNO-Vollversammlung ein Vertrag unterzeichnet, ein Atomwaffenverbot. Vor 10 Jahren hatten zivilgesellschaftliche Gruppen gesagt, wir wollen ein Verbot für Atomwaffen, das jeder Staat unterzeichnen kann, der es möchte, und der darf dann diese Atomwaffen nicht herstellen, nicht verbreiten, nicht bewerben. Und da hat man gesagt, ja, träumt weiter, das wird nichts. 10 Jahre lang haben die einfach von einem winzigen Büro in Genf aus Organisationen zusammengeholt, haben Networking gemacht, haben Leute überzeugt. Innerhalb von 3 Monaten wurde im vergangenen Jahr dieser Atomwaffenverbotsvertrag verhandelt, dann beschlossen. Inzwischen ist er schon in Kraft, weil noch am ersten Tag mehr als 50 Nationen zugestimmt haben. Genau solche Initiativen, die aus der Zivilgesellschaft kommen und die dann bei der UNO völkerrechtlich verankert werden, das sind meines Erachtens die Projekte, wo die Zukunft der Vereinten Nationen liegt. Mehr Weltgemeinschaft im eigentlichen Sinne. Und dann werden wir auch von diesem Abgrund wieder zurückkommen.
Vielen Dank, Marc Engelhardt.
Ja, ich danke Ihnen.
Die Zukunft der UNO, das war Thema dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit Marc Engelhardt. Er hat gerade ein neues Buch über die Weltorganisation vorgelegt, Titel Weltgemeinschaft am Abgrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Inforadio Podcast.